bevor ich jetzt kurz mit der Predigt anfange, ich merke so gerade bei Liedern wie dem hier, ich merke bei Liedern wie diesem hier, die einen so berühren, dass es dann schwer ist, einfach so jetzt in den nächsten Agenda-Punkt drüber zu gehen, weil man das Lied auf sich wirken lässt. Gerade wenn man viele Erinnerungen damit verbindet, jetzt ist in meinem Fall. Ne? Deshalb finde ich es schön, wenn man nochmal auch vor diesem Hintergrund des Liedes nochmal ein bisschen nachreflektiert. Wie geht's mir damit? Mich berührt dieses Lied, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das so schön. Auf der einen Seite gibt es so diese Ernsthaftigkeit, die in dem Lied durchkommt, bei dem mir immer wieder klar wird, lass uns nicht mit dem Leben spielen, das Gott uns geschenkt hat. Auf der anderen Seite die Hoffnung, was hängt wirklich von mir ab? Das finde ich schön. Und das bewegt mich halt noch, deswegen fällt es mir noch gar nicht so einfach, jetzt in die Predigt einzusteigen. Ich versuche es doch mit folgendem Gedanken. Könnt ihr euch erinnern an den ersten Schultag? Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht ein paar Jahre her sein. Ja, bei mir auch, ja tatsächlich. Aber ich weiß ja noch so ein bisschen in Erinnerung, wie nervös man war. So viele neue Kinder, man kennt die nicht. Viele verschiedene Fragen, wird man sich mit denen verstehen, wird man Freunde finden oder nicht? Und dann so auch der Schulwechsel von der 4. auf die 5. Klasse, neue Schule. Wie viele meiner alten Freunde werden da sein? Wie viele neue Freunde, werde ich neue Freunde finden? Oder das Betreten eines neuen Raumes. Wenn du dich erinnerst, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie dein Eindruck war, als du diesen Saal im Gottesdienstraum hier zum ersten Mal betreten hast. Was war das für ein Gefühl? Aufregend. Es gibt Momente, die uns in der Erinnerung hängen bleiben, weil sie bedeutsam sind. Gerade so ein neuer Gottesdienstbesuch, ich bewundere alle Leute, die sich den Mut zusammennehmen, um irgendwo neu hinzugehen. Dort, wo sie noch nie gewesen sind. Ja. Ist gar nicht so einfach. Dafür brauchst du Mut. Ja. Du lässt dich auf etwas Neues ein. Du musst dich selber herausfordern. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Und du kommst in einen neuen Raum und du hast ganz viele Eindrücke. Im Idealfall sind diese Eindrücke positiv. Es gibt andere Momente, in denen man Räume betritt, die sehr negativ auffallen. Ja. Es gibt so, gerade wenn ich bei Oma zu Besuch war, so diese Momente, kommst durch die Tür und das riecht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie beschreibt man diesen Ausdruck? Nach Kuchen? Okay, das ist an Weihnachten vielleicht, ja, je nach Situation. Aber es gibt so in älteren Wohnungen manchmal diesen Geruch, der eher unangenehm ist. Der riecht so alt. Bitte? Muffelig, danke. Den habe ich so gesucht, diesen Ausdruck. Ja. Muffelig, lass mal den Ausdruck nehmen. Du kommst da rein, in diesem ersten Moment. Es riecht so veraltet, es riecht so ein bisschen muffelig und du merkst plötzlich, es ist ungewohnt. Die ersten 5 Minuten, da fällt dir das total auf. Aber so nach 10, 20 Minuten, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, gewöhnst du dich daran. Jetzt ist es so, dass wir in unserem Leben von Gott dazu, das ist meine Ansicht, geschaffen sind, dass wir uns an Dinge gewöhnen. Dass wir uns anpassen, dass wir uns akklimatisieren, so könnte man das auch nennen. Ich erinnere mich gerne so an meine erste Klaviersitzung in der Gemeinde. Also ich hatte Klavierunterricht genommen und dann hatte mich meine Tante gebeten, wieso spielst du nicht mal ein Stück vor der Gemeinde? Ach, war ich nervös, ne? So diese ersten paar Schritte ans Klavier, noch nie in der Öffentlichkeit gespielt, ich war nervös. Ohne Ende. Heute, wenn ich Klavier spiele, bin ich immer noch nervös, ne? Aber nicht mehr so im Vergleich wie damals. Die allererste Predigt, die ich gehalten hatte, man hätte meine Knie so schlottern hören können, so. Ich weiß das noch, ne? Heute bin ich immer noch nervös, aber nicht mehr so wie früher, weil man sich an die Herausforderung auch ein Stück weit gewöhnt. Ich möchte heute gemeinsam mit euch eine Passage in der Bibel lesen, wenn die Handys alle lautlos sind. Ja, möchte ich eine Passage aus der Bibel mit euch gemeinsam lesen, in denen wir enorm viel von Jesus lernen können, bei dem er, und das ist die Hauptaussage, die ich euch jetzt schon mitgebe, von uns erwartet, dass wir weiter wachsen. Dass wir weiter wachsen. Okay, lasst uns lesen Johannes Evangelium, dort Kapitel 12, ab Vers 23. Johannes Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 23. Und wer mitlesen möchte, ist eingeladen, seine Bibeln zu öffnen. Auch wenn es am Handy ist. Denkt an die Worte von Werner. Ja? Habt immer eine Bibel dabei. Und sonst ist die Hausaufgabe da. Kennt ihr Schüler, die in der Schule immer die Hausaufgaben schon erledigt hatten? Dann kamen die nach Hause, die hatten nichts mehr zu tun. Ja? Wer hier mitliest, der kann sich vielleicht die eine oder andere Hausaufgabe sparen. So, ne? Okay, Johannes Kapitel 12, Abvers 23. Ich werde den gesamten Abschnitt lesen und dann gehen wir ihn noch einmal Stück für Stück durch. In Kapitel 12 haben wir den Kontext, dass Jesus von Maria die Füße gesalbt bekommen hat und die Jünger sich wundern, Jesus, also ist das nicht Verschwendung? Ist es nicht Verschwendung, dass diese Frau dir jetzt dieses kostbare Gut da auf die Füße schmiert? Überleg doch, wie viel Gutes man damit hätte tun können. Dabei war das auch Judas, der eigentlich ganz andere Gedanken dabei hatte. Judas, der Jesus später verraten würde. Gerade in Kapitel 11 wurde Jesus von den Hohenpriestern als Ziel markiert. Wir müssen ihn töten. Und in Kapitel 12 beginnt Jesus, seinen Einzug nach Jerusalem zu gehen. Und hier ab Vers 23 hat Jesus wichtige Worte vor seiner Kreuzigung, die er seinen Jüngern und den Zuhörern, sowie auch dir und mir, mitgibt. Vers 23, hier heißt es, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wenn wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. In dieser Passage steckt so viel drin. Da ist so viel tiefgründiges Material drin, dass wir es gar nicht in Fülle jetzt auslegen werden. Ich will ein paar Schwerpunkte mit euch gemeinsam legen, die mir sehr wichtig geworden sind. Und ich glaube, auch uns allen eine Botschaft heute sind. In Vers 23 fängt Jesus an und sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Das erinnert mich im Kontrast an Johannes 4, bei der Jesus bei der Hochzeit von Kana von seiner Mutter angesprochen, mach doch ein Wunder, gesagt hat, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt aber hier weiß Jesus, seine Stunde ist da. Im Hintergrund der Geschichte sind die Pharisäer bzw. der Hohe Rat dabei, den Mord an Jesus bereits zu planen. Der Leser des Johannesevangeliums ist damit schon vertraut. Und Jesus geht nun in die Offensive, wenn man so sagen kann, und spricht mit den Leuten ganz offen, so offen es eben geht. Die Zeit ist da. Die Stunde ist gekommen. Und er verwendet jetzt in Vers 24 ein Bild. Jesus spricht ja ständig in Bildern. In Bildern und in Gleichnissen, die die Leute verstehen, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Was ist der Sinn und Zweck eines Weizenkorns? Auf der einen Seite kann man es mahlen und daraus Brot backen. Auf der anderen Seite kann man dieses Korn ja auch nehmen und in die Erde pflanzen, damit es wächst. Und jetzt sagt Jesus hier an der Stelle, das Weizenkorn, das ja eigentlich klein ist, davon, von einem Weizenkorn wird ja keiner satt. Das sättigt ja auch nicht. Ne? Wer ein Korn isst, weiß, das ist flutsch weg. Aber so ein kleines Korn, wenn es nicht auf die Erde fällt und stirbt, ist komisch, oder? Kann ein Samenkorn sterben? Eigentlich wäre es ja so, dass wir sagen, dass Samen, die von Gott geschaffen wurden, dafür da sind, um aufzugehen. Um in der Erde mit den Nährstoffen, die dafür notwendig sind, aufzugehen zu einer neuen Pflanze. Und doch sagt er hier, dieses Weizenkorn soll auf die Erde fallen und sterben. Warum? Ja, damit es, weil es, wenn es nicht stirbt, es keine Frucht bringt. Wenn es das aber tut, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir halten diesen Gedanken fest. Sterben, um Frucht zu bringen, in dem Bild von dem Samenkorn. Dann geht Jesus weiter in Vers 25 und sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer liebt sein Leben hier? Liebst du dein Leben? Kommt auf die Phase an, oder? Es gibt wahrscheinlich Momente, wo wir uns auch gedacht haben, okay, das Leben ist echt doof gerade. Aber das Leben zu hassen, ist natürlich ein sehr, sehr starker Ausdruck, als würde man meinen, ja, das Leben ist schlecht und doof und alles ist doof. Und meint Jesus das hier an dieser Stelle, dass wir das Leben, das Gott uns geschenkt hat, hassen sollen? Es geht doch vielmehr darum, dass wir eine Priorität schaffen sollen, ob Gott uns wichtiger ist und ob wir im Leben mit Christus nicht mehr erleben. Jesus, auch im Kontext dieses Bildes vom Weizenkorn, greift den gleichen Gedanken auf und überträgt ihn auf unser Leben. Sterben und Frucht bringen, nicht sterben und keine Frucht bringen. Über das überträgt er jetzt auch das eigene Leben und dann in Vers 25 geht er in den Gedanken des Dienens. Und fordert die Leute ja praktisch auf, wenn mir jemand dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. So aus menschlicher Sicht gesprochen, will ich doch niemandes Diener sein. Ich will nicht unbedingt Diener sein. Vor allem, wenn ich an das Mittelalter denke, so wenn Könige ihre Diener hatten, wie sind denn die mit ihren Dienern umgegangen? Aber Jesus, derjenige, der in seinem gesamten Leben offenbart hat, dass er selbst Diener ist und gekommen ist, um dir und mir zu dienen, er darf das. Er darf diesen Anspruch stellen, weil er selbst dienende Haltung vorlebt. Das ist für mich ein massiver Unterschied. Und doch sagt er, wer mein Diener sein will, der soll mir folgen. Und er sagt, mein Vater wird ihn ehren. Im Dienst für Gott zu stehen, ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist etwas Wunderbares. Und doch fällt es uns manchmal schwer. Und hier im Vers 27 kommt für mich die ganz große Überraschung. Etwas, womit ich als Leser gar nicht rechnen würde. Jesus sagt, jetzt bin ich erschüttert. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Das erinnert mich so stark an die Begebenheit in Gethsemane, bei der Jesus spricht, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Jesus zeigt Gefühle. Er gibt einen sehr persönlichen Einblick in das, was in ihm vorgeht. Und er sagt, meine Seele ist erschüttert. Und dann, was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Das, was vor Jesus liegt, der Weg, den Jesus als Diener für die Menschen, der Weg, den er gehen wird, ist schwer. Das, was Jesus da erleben wird, was auf ihn zukommt, im Garten Gethsemane beginnend, wenn er die Last der Sünde auf sich nimmt, ist schwer. Und hier ist dieses Ringen, das auch im Garten Gethsemane deutlich wird, wo Jesus Gott fragt, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist derselbe Grundgedanke, dasselbe Empfinden, das hier an der Stelle durchkommt. Und er sagt aber, Vater, hilf mir aus dieser Stunde, soll ich das etwa sagen? Und dann, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Dafür bin ich doch in diese Welt gekommen. Das ist die Absicht, Menschen wie dich und mich zu retten. Aber nicht nur uns, sondern alle. Und dann sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Und dann heißt es auch, dass die Leute, die dabei standen, meinten, es hat gedonnert. Und die anderen meinten, er hat mit einem Engel geredet. Da denke ich an den Berg Sinai. Könnt ihr euch erinnern? Als Gott auf den Berg Sinai herunterkam, die Erde bebte, es donnerte und die Leute gesehen haben, wie mächtig Gott ist. Gleichzeitig erleben wir Gott bei Elia als jemanden, der in diesem leisen Säuseln ist. Die Macht Gottes und seine Nähe und seine Sanftmut kommen in der Bibel überall durch. Und Jesus sagt in Vers 30 auch zu den Leuten, die das erlebt haben, ich habe das nicht gebraucht. Ich hätte die Bestätigung nicht gebraucht. Aber um euretwillen ist das geschehen. Bei der Taufe Jesu wurde er ja schon bestätigt. Er wurde verherrlicht vom Vater, als er nach der Taufe aufstand, der Himmel sich öffnete und Gott wie eine Taube herunterkam und eine Stimme vom Himmel heraus sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch hier derselbe Gedanke. Gott anerkennt das Wirken Jesu und die Leute haben dieses Zeugnis. Vers 31 greift einen so wichtigen Gedanken auf, der manchmal schwer zu tragen ist oder zu verstehen ist. Hier heißt es dann Vers 31, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Gericht ist erstmal ein ernstes Thema, definitiv ein ernstes Thema. Aber dieses Gericht, über das Jesus spricht, ausstehend jetzt am Kreuz, ergießt sich über den Teufel. Über den Teufel, der hinausgeworfen wird aus dieser Welt. Wann? Vers 32 gibt uns die Antwort. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Die aufmerksamen Bibelleser werden sich vielleicht erinnern, dass wir im Alten Testament bei Mose eine Begebenheit hatten, in der Mose aufgefordert wurde, eine eherne Schlange aufzurichten. Und alle Israeliten, die von Schlangen gebissen wurden, sollten auf diese eherne Schlange blicken und wurden dann des Todes verschont. Beim Lesen im Alten Testament hätte ich mir die Frage gestellt, ist nicht die Schlange ein Symbol für die Sünde und für den Tod? Warum soll ich denn da drauf blicken? Warum rettet mich das? Im Neuen Testament finden wir die Antwort in Jesus, der die Schuld auf sich nahm und so erklärt es Paulus, für dich und für mich zur Sünde geworden ist. Und Jesus sagt hier, das ist der Moment, an dem ich alle zu mir ziehen werde. Wenn ich am Kreuz hänge, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und das ist das Gericht, bei dem wir den Teufel den Gar ausmachen. Vers 33 erklärt es genau so. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Eigentlich sieht man so viele Parallelen zu dem, was Jesus hier beschreibt, mit den Geschichten, die wir im Alten Testament kennen. Sodass das für uns die Bestätigung ist, Jesus ist tatsächlich der Messias, der gekommen ist, um die Sünden dieser Welt zu tragen. Würde dich das überzeugen? Ist jetzt eine spekulative Frage. In Vers 34 lesen wir, nein, die Leute waren nicht überzeugt davon. Hier heißt es nämlich, die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Die fanden das nicht überzeugend. Warum? Weil im Alten Testament vom Messias etliche Facetten gezeigt werden. Natürlich gibt es Passagen, bei denen der Messias im Alten Testament als König auftritt, der für immer sein Reich aufrichtet. Aber gleichermaßen sehen wir den leidenden Gottesknecht, den Messias. Und als Christen erklären wir es uns ja so, dass Christus bei seiner ersten Ankunft kam, um die Sünde der Welt zu nehmen, dann aber bei seiner zweiten Wiederkunft als König kommt. Gerade wie jetzt an Weihnachten. Jesus kam als Kind in diese Welt, abhängig von der Unterstützung Gottes und von den Menschen. Aber dann am Kreuz, als er sein Leben ließ und wieder auferstand, kommt er in Zukunft als König wieder, um ein Königreich aufzubauen, das niemand zerstören kann. Und Jesus gibt in den letzten Worten eine Warnung mit auf den Weg. Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Für Jesus und seine Zuhörer ist ganz klar, was gemeint ist. Es gibt eine Zeitperiode von ungefähr 30 Jahren, in denen das Licht hier auf dieser Erde gelebt hat, in Fleisch und Blut. Und er sagt, nutzt diese Zeit, solange ich jetzt noch bei euch bin. Es ist die gleiche Antwort, die Jesus den Jüngern gegeben hat, als Maria Magdalena ihm die Füße gewaschen hat, als er sagte, die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Aber ich bin nur eine gewisse Zeit da. Und er macht deutlich an anderen Stellen, ich bin das Licht der Welt. Wie wunderbar ist Jesus. Jesus ist großartig. Jesus ist gut. Von allem, was wir jetzt besprochen haben, will ich einen Gedanken vertiefen. Es ist das Weizenkorn. Das eine Weizenkorn, das Jesus als Bild verwendet. Was kann man mit einem Weizenkorn machen? Man wird weder satt davon noch irgendwas. Aber Jesus sagt, dieses Weizenkorn muss sterben. Eine harte Formulierung. Dieses Weizenkorn muss sterben, damit Frucht erwachsen kann. Würde ich das als Sterben bezeichnen? Ja. Naja, ich würde ja sagen, Gott, du hast doch die Samen geschaffen, damit sie wachsen. Worauf will Jesus hinaus? Ich will einen Gedanken mitgeben. Prüf den bitte. Das Samenkorn will immer Samenkorn bleiben. Samenkorn sein ist cool. Man ist gewohnt, Samenkorn zu sein. Man ist damit vertraut. Man weiß, was auf einen zukommt, wenn man Samenkorn ist. Man liegt in dieser Dose, vielleicht Jahr um Jahr. Vielleicht wird man vergessen. Man lebt fröhlich vor sich hin. Alles ist toll. Man versteht sich mit seinen Samenkornfreunden und alles ist gut. Man wird nie herausgefordert, man kommt nie mit Wasser in Kontakt, man hat keinen Stress. Samenkorn sein ist toll. Gott hat mich doch als Samenkorn gemacht. Ich bin, wie ich bin. Wunderbar in den Augen Gottes erschaffen. Die Samenkorn ist so viel mehr als ein Samenkorn. Vielleicht ist es ein Bild für dich und für mich. Du und ich, wir sind Samenkörner. Von Gott geschaffen für wunderbare Dinge. Und wir berauben uns selbst des Potenzials, das Gott in uns hinausgelegt ist, hineingelegt hat. Weil wir, Achtung, provokante Formulierung, weil wir zu egoistisch sind, um zu sterben. Weil wir zu egoistisch sind, um loszulassen. Weil wir denken, ich bin gut, ich bin toll, ich habe alles, was ich brauche, warum brauche ich das noch? Ich bin Weizenkorn, von Gott geschaffen, alles ist toll. Vielleicht sind wir das tatsächlich. Wir sind es gewohnt, in die Gemeinden zu gehen, wir sind die Gottesdienste gewohnt, wir sind den Raum gewohnt, egal wie es darin riecht. Hier riecht es jetzt toll, also nichts auszusetzen. Aber im Bild gesprochen gewöhnen wir uns an Dinge und nehmen sie für selbstverständlich und können gar nicht mehr hinausblicken über die Optionen, die Gott sieht. Und Jesus macht durch so ein einfaches Bild von einem Weizenkorn, fordert er uns heraus, indem er sagt, ja, das ist ein Weizenkorn, aber wenn du es in den Boden legst, wenn aus dem Weizenkorn etwas anderes werden darf, dann kommt Frucht dabei raus. Wir bleiben bei diesem Bild vom Weizenkorn. Ich habe jetzt wenig Gespräche mit Weizenkörnern geführt. Ich habe keine Interviews, keine peer-reviewed Studies durchgeführt. Aber ich vermute mal, dass ein Weizenkorn, das in den Boden gelegt hat, sich keine großen Gedanken darüber macht, was aus ihm mal wird. Du pflanzt einen Samen. Und dann, es war schon immer für mich das Verwunderliche, wie wird aus einem Samen eine Pflanze? Ja, Photosynthese, alles gut, ja. Man hat ja im Biologieunterricht aufgepasst, ja. Man weiß ja, wie Wasser und dann Sonne dann dazu beitragen, dass Pflanzen wachsen. Wir verstehen die Mechanismen dahinter. Aber ich frage mich immer noch, warum? Warum führt eine Gleichung Same, Erde, Sonne, Wasser zum Wachstum? Also Nährstoffe, nicht vergessen. Ne? Warum wächst es trotzdem? Und ich glaube, es liegt an der Macht Gottes. Und wenn wir dieses Bild jetzt auf uns übertragen würden, stell dir vor, Gott legt dich als schönes Weizenkorn in die Erde. Wie viel Mühe gibst du dir, damit du mehr Frucht bringen kannst? Gibt ein Weizenkorn sich Mühe? Wie anstrengend ist das, es wachsen zu müssen? Das greift auch ein bisschen die Gedanken der Einleitung mit auf. Es sind natürliche Prozesse, die durch die Kraft Gottes geschehen, bei der uns die Natur ein Bild davon gibt, wie Wachstum entsteht. Und ob du und ich uns mehr Mühe geben, mehr anstrengen, wird nicht unbedingt dazu führen, dass wir gesund wachsen. Was wir brauchen, ist ein gutes Umfeld. Der Boden, in dem wir gepflanzt werden, muss nährstoffreich sein. Wir brauchen Sonne. Wir brauchen Wasser. Und dann gibt es noch einen Faktor. Und den Faktor würden wir Zeit nennen. Wachstum braucht Zeit. Jeder, der Tomaten und Gurken anlegt, ja, wie einige Gärtner unter uns das so machen, ja, die wissen, ein Samen in der Erde kommt nicht von heute auf morgen. Da braucht es Geduld. Das Spannende für mich ist, Gott hat diese Geduld. Gott hat die Geduld mit einem jeden von uns. Warum haben wir sie nicht mit uns selbst? Der Grundgedanke, warum wir nicht wachsen, ist bei Jesus darin begründet, dass wir nicht sterben wollen. Und ich würde es umschreiben mit dem Gedanken, dass wir nicht loslassen wollen. Dass es gewisse Sachen in unserem Leben gibt, die uns so wertvoll sind, dass es uns schwerfällt, diese Sachen loszulassen. Weil wir uns so sehr daran gewohnt haben, wer wir sind, was wir können und wer wir sein sollen. Dass wir aufgehört haben, Gott zu fragen, wofür hast du mich geschaffen? Wofür bin ich denn da? Wenn wir in die Natur blicken würden, würden wir sehen, es gibt nicht nur ein Weizenkorn, oder? Es gibt so viel mehr Pflanzen. Was ist mit Dinkel? Was ist mit Roggen? Chiasamen? Es gibt Äpfel, Birnen, Bananen. Ja? Such dir aus, was du... Es gibt ja so vieles. Muss jeder ein Weizenkorn sein? Müssen wir alle gleich sein? In der Natur sehen wir so viel Variation, so viel Unterschiedlichkeit, die für Gott vor dem Sündenfall absolut okay waren. Das Einzige, was Jesus erwartet, ist, dass wir mit ihm gehen. Dass wir nicht an unserem Leben festhalten. Und das Leben, das er beschreibt, ist ja nicht nur, dass man sein Herz schlägt und dass Gehirnströme unser Gehirn durchfluten. Ist ja nicht alles, was Leben ausmacht. Wer sein Leben liebt, mehr als mich, wird es schwer haben. Wer das Leben mehr liebt als Christus, wird es schwer haben. Ich glaube, das ist eine brutale Ansage aus dem Wort Gottes, die uns auch heute noch herausfordert. Und das knüpft auch in der Psychologie an die Frage an, kann ich mich ändern? Bin ich dazu verdammt, immer so zu bleiben, wie ich bin? So argumentieren viele Menschen und sagen, Gott, ich bin halt so. Ich bin ein Weizenkorn. Ich kann mich nicht ändern, ich will mich nicht ändern, ich brauche mich nicht ändern. Und während Gott also auf uns Menschen blickt und sagt, ja, du musst dich nicht ändern, weil ich liebe dich trotzdem, aber da steckt so viel mehr drin. Da wäre so viel mehr möglich. Warum begrenzen wir uns selbst? Zur Wahrheit wird gehören, dass aus einem Fisch niemals ein Affe wird. Dass aus jemandem, der vielleicht sehr gut schwimmen kann, wahrscheinlich kein Weltklasse-Sprinter wird. Das macht die Unterschiedlichkeit aus. Aber die dürfen wir leben. Man gewöhnt sich an so viele Dinge. Damit haben wir auch die Predigt eingeleitet. Du kommst in einen Raum rein und da stinkt es und du merkst es und du denkst, ah, so unangenehm. Aber mit der Zeit gewöhnst du dich. Du gewöhnst dich an gute Gerüche, aber auch an Gestank. Du gewöhnst dich in der Gemeinde manchmal an Verhalten, das dir nicht gefällt. Wenn Leute gemein zu dir sind, gewöhnst du dich daran. Zu Hause vielleicht auch. Du sagst nie was. Aber eigentlich sollte man doch was sagen dürfen. Warum müssen wir uns dann an alles gewöhnen, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht? Vor allem dann auch in unserem privaten Leben. Wir sind dazu eingeladen, aus der Perspektive Gottes zu sehen, dass da so viel mehr in uns steckt. Und auch wenn man am Anfang schlotternde Knie hat, wenn man vor einer Gruppe von Menschen steht, Klavier spielen soll oder andere Dinge tun soll, sich in der Gemeinde beteiligen soll, ist es trotzdem so, dass Gott uns stärkt, uns motiviert und uns Kraft gibt, zu wachsen. Aber wir können nicht wachsen, wenn wir nicht auch bereit sind, Neues auszuprobieren. Und das brauchen wir, weil sonst gewöhnen wir uns an ein Mittelmaß. Aber Gott hat so viel mehr mit dir vor. Und ich bin tatsächlich sehr traurig darüber, dass wir irgendwann sagen, stopp, jetzt bin ich genug gewachsen. Ich habe genug Körner hervorgebracht, genug Frucht gebracht, das war's. Es geht nicht mehr. Wie sieht Gott das? Ich glaube, Gott hat so viel mehr mit einem jeden Einzelnen von uns vor. Und Jesus würde nicht so harte Sprache verwenden. Leben und Tod ist absolute Formulierung. Es geht hier um so wichtige Sachen, dass Jesus sehr starke Worte dafür findet. Weil er uns bewusst machen will, dass es so viel mehr gibt. und auch für dich. Hör auf, dir selber einzureden, was nicht alles, was alles unmöglich ist. Ja, wir sind Realisten, klar, es wird Sachen geben, die sind unmöglich. Ja. Aber vielleicht ist doch so viel mehr möglich, als wir glauben. Vor allen Dingen, wenn wir berücksichtigen, dass Gott etwas tut. Wenn wir einen Samen in die Erde stecken. Was können wir sonst tun? Ja, wir können gießen, wir können es in die Sonne stellen. Was machen wir dann? Warum wächst das? Und da würde ich sagen, es ist die Kraft Gottes. Und wenn du dich in die Sonne stellst, ja, wenn du duschen gehst, okay, wenn du dich gut nährst, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dir Freude bereiten, die deinen Glauben an Jesus stärken, was ist mit Gottes Kraft dann alles möglich? Was ist möglich? Ich kann es nicht mal beantworten. Ja. Ja. Wir sollten aufhören, uns selber Grenzen zu setzen, die Gott uns noch nicht gegeben hat. Wir gehen so lange voraus, bis Gott sagt, hier stopp. Ja. Das ist deine Richtung, nicht hier. Und wir müssen ja nicht alle gleich sein. Trotzdem brauchen wir Leute, die morgens am Sabbat, also hier am Nachmittag, ja, mal die Einleitung machen. Wir brauchen trotzdem Leute, die sagen, hey, ich habe ein Wort, ich würde gerne predigen. Mit Unterstützung, mit Beistand, Begleitung ermutigen wir einander zu wachsen, über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen. Und ich wünsche das für dich, dass du erlebst, du bist ein Samenkorn, das zu so viel mehr geschaffen wurde. Gewöhn dich nicht an den Zustand, sondern lass dir von Gott erzählen, was er mit dir vorhat. Amen.